Ja, dieses alte Sprichwort, das sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen, ist bei uns ja vielleicht nicht mehr ganz so häufig gebraucht, etwas in Vergessenheit geraten. In Mali stellen wir fest, dass gesegnet sein wollen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, gerade in der Soninke-Sprache, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Segenssätze, die man einander zuspricht. Also das gilt nicht nur für Christen, auch Muslime. Ihnen ist ganz wichtig, irgendwo zu diesem Segen zu kommen. Und dann hält man eben die Hände. Wenn jemand einem segnet, ist die richtige Haltung so, ich nehme den Segen entgegen und dann, wenn er fertig ist, nehme ich ihn so auf mich. Das ist so eine schöne Geste, denke ich. Bei uns ist das etwas vergessen gegangen. Vor einigen Wochen ging das islamische Opferfest zu Ende, oder war das islamische Opferfest am Ende der Pilgerreise, und da wird von jeder Familie erwartet in Mali, dass sie ein Schaf schlachtet, das in Erinnerung an das Schaf, das Gott Abraham gegeben hat, damit er seinen Sohn, nach ihrer Version war es Ismael, nicht opfern musste. Also ein stellvertretendes Opfer. Und eine der gläubigen Frauen, die hat halt für ihre Familie kein Schaf geschlachtet. Und jemand, ein Nachbar hat gesagt, warum machst du das nicht? Willst du den Gottes Segen nicht? Und sie hat gesagt, doch, aber weißt du, dieser Segen erwarte ich nicht, weil ich etwas tue, sondern weil Gott etwas für mich getan hat. Was für ihn sehr unverständlich war. Aber ich habe mir gedacht, wie erwarten wir denn eigentlich Segen? Wir würden wahrscheinlich sagen, man kann ihn sich nicht erkaufen oder verdienen. Und doch sagen wir in gewissen Momenten, darauf liegt Segen oder darauf liegt kein Segen, wenn wir Dinge tun oder lassen. Ich denke, es ist so, den Segen können wir uns nicht verdienen und nicht erkaufen, aber wir können den Segensstrom zulassen oder eindämmen. Und was wir immer können, davon bin ich überzeugt, wir können immer beten für Gottes Segen. Und das ist es, was Jachabes macht in diesem Gebet. Ich möchte es nochmals lesen, eine andere Übersetzung. Jachabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jachabes, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Als Jachabes betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Wer sich schon durch die ersten 9 Kapitel von 1. Chronik durchgearbeitet hat, weiß, dass es nicht so sehr erbauliche Lektüre ist. Es sind einfach diese Listen von Namen, der Stammbaum, Stammbäume von den verschiedenen Stämmen Israels. Und ja, ich weiß, dass gerade die Orientalen schätzen das viel mehr als wir. Die finden es interessant, dass da all das steht, aber wir tun uns ein bisschen schwer. Aber dann hat es eben diese Perlen, und eine davon sind diese beiden Verse. Da steht von diesem Jachabes nicht nur, wer sein Vater war und wer sein Sohn war, sondern da stehen diese beiden Verse. Die tauchen auf wie aus dem Nichts. Wir wissen nicht, warum Jachabes mehr angesehen war als seine Brüder. Hat es etwas mit diesem Gebet zu tun? Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass seine Mutter, dass die Geburt sehr schwer war. Anscheinend schwieriger als Geburten sind, ja, so, was wir Männer hören, sehr schmerzhaft. Sie war anscheinend noch so, dass man es erwähnen musste, eine ganz schwierige Geburt mit viel Schmerzen verbunden. Und dann kommt dieses Gebet. Es ist sehr knapp, sehr kompakt. Und darin als erstes möchten wir einfach mal anfangen mit dieser ersten Bitte. Das erste Anliegen, das Jachabes hier vor Gott bringt, ist, bitte segne mich doch. bitte segne mich doch. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht, es nicht ohne Gottes Segen machen zu wollen. Diesen Segen zu brauchen, zu wollen. Mich hat es erinnert an Jakob, der mit Gott gerungen hat, dort in der Nacht. Und der dann zu Gott gesagt hat, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Jakob hatte auch diesen Drive. Er wollte es nicht ohne Gottes Segen machen. Er ging ja so weit, dass er sogar seinen Vater betrogen hat, hinters Licht geführt hat, weil er diesen Segen unbedingt wollte. Ich denke nicht, dass das okay war. Aber es drückt etwas aus von dem, wie wichtig Jakob Segen, dieser Segen auch seines Vaters war. Segen ist Zustimmung, kann man sagen. Es ist Unterstützung, Wohlwollen von einer Person, die uns wichtig ist. Auch hier, denke ich, war es vielleicht früher noch eher so, dass man gesagt hat, ich will für eine Entscheidung den Segen meiner Eltern. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so empfindet, aber in Mali ist das auch noch sehr, sehr wichtig. Man darf eigentlich gar nichts machen ohne den Segen seiner Eltern. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass man verstehen kann, warum es so schwer ist, auch manchmal für Muslime, Jesus nachzufolgen, weil sie dann von ihrer Familie ganz bestimmt den Segen nicht haben, sondern eben Fluch und irgendwie sogar Morddrohungen. In Mali ist es nicht so, dass der Staat Leuten verbietet, die Religion zu wechseln. Offiziell ist Mali immer noch ein säkularer Staat, aber die Familie, wenn man sich vorstellt, über Jahrhunderte war man in dieser Religion und jetzt sagt jemand, ich gehe einen anderen Weg, das ist für die Familie ein Verrat. Und was das für Leute bedeutet, die diesen Schritt trotzdem machen und wie wichtig es ist, ihnen zu sagen, aber dafür, ganz bestimmt, hast du jetzt den Segen von der höchsten Instanz, von Gott selber. Im Neuen Testament fasst sich der Segen ja zusammen oder wird er gebündelt und konzentriert in Jesus. Und Paulus schreibt in Epheser 1,3: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmel gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Gottes Zustimmung, Wohlwollen, Unterstützung, Zuneigung, all das finden wir letztlich gebündelt und konzentriert in Jesus selber. Er ist der Schlüssel, der Zugang zu Gott, zu der Quelle von allem Segen durch das, was er für uns getan hat am Kreuz, in seiner Auferstehung. Er ist dieser Zugang. Und wenn wir Leuten sagen, wenn wir jemandem oder beten für jemanden, Herr, segne sie doch, oder sagen, der Herr möge oder Gott möge dich segnen, dann wünschen wir ihnen letztlich, dass sie Jesus kennen oder kennenlernen oder ihn besser kennen, noch besser kennenlernen können. Ich finde es aber ermutigend, dass Chabes hier auch für sich selbst betet. Ich denke, das dürfen wir heute Morgen einfach schon mal mitnehmen. Er betet für sich selber, Herr, segne mich doch. Und das dürfen wir für uns auch beten. Wenn wir auch diesen Wunsch haben, diese Sehnsucht haben, wenn wir die Nähe, diese Zuwendung, diese Unterstützung von Gott uns ersehnen, dann können wir, dann dürfen wir beten, Herr, segne mich doch. Irgendwie fasst sich alles zusammen, was wir uns ersehnen, erhoffen in dieser Bitte. Herr, segne mich doch. Ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen und die nächste Bitte anschauen, weil diese Bitte, segne mich doch, ist ja nicht außergewöhnlich für jemanden, der gläubig ist. Ich denke, eben die meisten von uns haben wohl schon so gebetet. Dann kommt aber eine Bitte, die vielleicht etwas, ich finde sie bemerkenswert. Nach der Bitte, segne mich doch, fährt Chavez fort mit und erweitere mein Gebiet. Wir wissen nicht, an was Chavez dachte, als er so betete. Es gibt keine Hinweise, wir haben darüber gesprochen vorher kurz. Es gibt keine Hinweise, was er genau damit meinte. Ich habe gelesen Kommentare, die sagen, vielleicht war es zur Zeit der Verteilung des verheißenen Landes, dass Chavez sagte, ich möchte ein größeres Stück Land. Ich möchte noch mehr für mich haben. Ich habe weiter keine Hinweise gefunden und ich finde, dass der Zusammenhang auf etwas hinweist, das vielleicht größer ist als ein größeres Stück Land. Oder vielleicht würden wir heute sagen, ich möchte gerne ein schöneres Haus oder ein größeres Auto oder irgendwie so. Ich glaube, vom Zusammenhang her kann man sagen, dass es Chavez noch um etwas anderes ging. Dass er um mehr Einfluss und mehr Entfaltungsmöglichkeit betet. Weil die Fortsetzung ist dann ja, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Auch mit diesen Bitten, glaube ich, können wir uns alle identifizieren. So ähnlich haben wir wahrscheinlich auch schon gebetet. Nur für mich ist es wichtig zu sagen, wenn man den Zusammenhang anschaut, dann kann ich auf jeden Fall noch etwas anderes feststellen. Wenn Chavez sagt, erweitere mir das Gebiet und hilf mir und steh mir bei. Ich habe den Eindruck, Chavez möchte, dass Gott ihm noch Neues auftut, Neues zeigt, neuen Einfluss ermöglicht. Und das im Wissen, dass er das nicht aus eigener Kraft kann. Darum muss er so weiterbeten, wie er weiterbetet. Er bittet, dass Gott ihm Größeres anvertraut. Und dabei schaut er nicht nur darauf, was er von sich aus vermag, sondern er rechnet damit, dass Gott ihm dabei hilft. Das heißt doch, er bittet Gott, ihn in eine größere Abhängigkeit von Gott selber, von ihm hineinzuführen. Er sucht größere Verantwortung im Bewusstsein, dass er das nur mit Gottes Hilfe kann. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass er dann auch um Schutz, um Bewahrung vor Unglück, vor Leid bittet. Ich finde das bemerkenswert. Wer betet schon so? Also ich kenne eher die Bitte, es ist mir zu viel. Schenk doch, dass es nicht noch mehr wird oder nimm mir etwas ab. Das ist so, dass die Bitte, die man hat, wenn man an die eigenen Grenzen kommt und sagt, das ist mir zu viel, ich schaffe es nicht. Ich versuche ein Bild. Meine Frau und ich, Marianne und ich, wir haben ein neues Hobby. In Mali ist unsere Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt. Wir können Spaziergänge, die wir früher machten, nicht mehr machen. Es ist zu gefährlich als weiße Personen. Wir haben viele Leute, die zu uns kommen, aber wir haben auch so unsere Momente, wo wir mal gern was anderes machen. Wir haben ein neues Hobby und das heißt, wir spielen zusammen Scrabble gegen den Computer. Wer nicht weiß, was Scrabble ist, das ist so ein Spiel, wo man Buchstaben zugeordnet bekommt und dann damit Worte bilden soll. Der Computer hat 5 Schwierigkeitsstufen. Und als wir begannen, haben wir auf der ersten Stufe oft verloren gegen den Computer. Und dann wurden wir besser und haben ihn geschlagen. Ein paar Mal sind wir mit den Stufen höher und höher. Wir sind jetzt bei Stufe 5 und verlieren eigentlich immer. 2 Mal haben wir gewonnen. Und jetzt könnte man sagen, ach, warum tut ihr euch das an? Warum geht ihr nicht auf Stufe 2 oder so? Dann könnt ihr manchmal gewinnen. Und wir haben zueinander gesagt, wir haben einfach festgestellt, es ist diese Herausforderung von etwas, das eigentlich eine Schuhnummer zu groß ist, an dem wir aber wachsen. Wir haben gerade gestern wieder mal gespielt und wir hatten, ein bisschen hat gefehlt, dann hätten wir ihn geschlagen. Zweimal. Also das ist nicht eine besonders gute Illustration für das, was Jabez hier hatte. Und doch, für mich ist es so ein Hinweis darauf, dass er Gottes Segen wollte, nicht gerade für das, was er gerade schon so selber schafft, sondern für das, was er zusammen mit Gott noch tun könnte. Er wollte wachsen. Und darum war er bereit, sich mehr Verantwortung aufzuladen, sich mehr Verantwortung geben zu lassen. Um dann inmitten dieser Verantwortung, inmitten dieser Schwierigkeit, eben auch Gottes Hilfe, Gottes Unterstützung, Gottes Rückenwind zu verspüren. Eigentlich ist es doch so, dass der privilegiert ist, eine Verantwortung hat denen gegenüber, die weniger privilegiert sind. Also da gibt es auch noch ein Sprichwort, Adel verpflichtet, Noblesse oblige. Ich bin nicht sicher, ob viele der Superreichen in unserer Zeit das auch so sehen, aber es ist ein biblisches Prinzip. Jesus sagt, so wird von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet, und wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Jesus sagt hier, wer privilegiert ist, hat eine Verantwortung denen gegenüber, die es weniger sind. Oder sagen wir, wer Gottes Segen empfängt und von Gottes Segen lebt, hat eine Verantwortung denen gegenüber, die das weniger kennen. Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Als Kinder Gottes, liebe Freunde, als Kinder Gottes sind wir nicht die Endverbraucher von Gottes Segen. Wir sind nicht Endverbraucher, sondern wir sollen Kanäle sein dieses Segens in diese so verrückte Welt hinein. Paulus schreibt an die Epheser, und was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Geschaffen, um Gutes zu tun. Ich stelle immer wieder fest, gerade in unseren freikirchlichen Kreisen ist Gutes tun manchmal fast ein Hindernis. Wir müssen doch nicht Gutes mehr tun, wir haben schon alles bekommen. Es geht nicht um die Rettung. Gerettet sind wir. Aber diese Welt braucht Menschen, die in dieser Welt Gutes tun. Dass etwas hineinfließt in diese Welt hinein. Nicht aus eigener Kraft, aber als neue Geschöpfe, die in dem unterwegs sind, was Gott für sie, für was Gott bereits vorbereitet hat. Danke. Also warum sollen wir neben Gottes Segen auch um mehr Einfluss bitten? Warum sollte das jemand tun? Ich glaube, das ist eigentlich ein normaler nächster Schritt im geistlichen Wachstum. Das ist eigentlich etwas Normales, was dazukommt. Wenn kleine Kinder Spielsachen an sich reißen und mit niemandem teilen wollen, dann ist das kindisch und unreif. Wenn wir das als Erwachsene immer noch genauso machen, dann sind wir auch irgendwo stehen geblieben in unserem Wachstumsprozess. Wie wachsen wir denn im Glauben? Manchmal tönt es so wie, man sollte noch mehr Bibelwissen haben, noch eine Bibelschule besuchen, noch mehr Bücher lesen. Und das ist alles okay, das ist alles gut. Aber Wachstum geschieht nicht durch mehr Wissen. Wachstum geschieht da, wo wir Schritte tun, auch in Bereiche hinein, die wir ohne Gottes Hilfe nicht tun könnten. Wenn Petrus das Boot verlassen hat dann war das ein Schritt in etwas hinein, das er eigentlich wusste, das kann ich nicht. Und er konnte es mit Jesu Hilfe. Jabez betete für Segen und mehr Raum und mehr Einfluss, obwohl er wusste, dass er dazu unbedingt dann Gottes Hilfe und Gottes Segen braucht, Gottes Unterstützung braucht. Er wusste, dass er Gottes Auftrag nicht ohne Gott tun kann. Und ich glaube, auch wir haben als Gesegnete diese Verantwortung. Verantwortung in der Gemeinde, Verantwortung in der Gesellschaft, in der Familie, Verantwortung für das Reich Gottes in dieser Welt, das Gott in diese Welt hineintragen möchte. Und auch wir können das neue Leben nicht ohne Jesus tun. Also ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Das Jesus-Leben kann man nicht ohne Jesus leben. So ist es, auch da, wo wir sind, auch da, wo er uns hingestellt hat. Und darum glaube ich, dürfen wir auf diesem Weg auch immer wieder ganz klar auch um Bewahrung, um Schutz, um Hilfe, Unterstützung, um Segen bitten. Ja, ich möchte zum Schluss noch versuchen, ein bisschen noch etwas Konkreteres zu, das so ein bisschen vielleicht noch etwas weniger praktisch. Wie könnte es praktisch aussehen, dass wir als Gesegnete in dieser Welt ein Segen sind? Bei Jesus finden wir diesen Hinweis eigentlich immer wieder, dass er uns auffordert, das, was wir von ihm erhalten haben, auch weiterzugeben. Da ist diese Stelle in Matthäus 6, ja. Unser Vater, wo Jesus uns lehrt zu beten, vergib uns, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergebung ist ja der Schlüssel für alles. Weil Vergebung möglich ist, haben wir Zugang zu Gott. Haben wir diesen Segen, was wir ihn ansprechen können, dass er unser Vater geworden ist. Und nun sollen wir, die wir so gesegnet wurden, andere segnen, die an uns schuldig geworden sind, indem wir ihnen vergeben. Das ist ein Schritt. Er wartet von uns, dass wir als Gesegnete andere segnen. Er möchte, dass wir dieses Prinzip, wie du mir, so ich dir, überwinden. Es ist menschlich ja ganz normal, dass wenn ich irgendwie, man macht mir etwas, dass ich mit der gleichen Münze zurückbezahle. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist menschlich gesehen gerecht, durchaus. Aber Jesus möchte, dass wir dieses Prinzip durchbrechen, damit das Böse nicht immer und immer und immer weitergeht. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen und hat sich zum Sündenbock machen lassen und hat am Kreuz das Böse auf sich genommen, um es dort am Kreuz zu entsorgen, aus der Welt zu schaffen. Und ich glaube, er möchte, dass wir im Kleinen so ähnlich handeln. Man kann es mit einer Leitung, mit einer Wasserleitung vergleichen, durch die schmutziges Wasser zu uns fließt. Wir können damit, das ist jetzt nicht biegsam, wir können den Schlauch umbeugen und ihn zurückfließen lassen, genauso wie er gekommen ist, mit gleicher Münze zurückgeben. Und wir können ihn auch weiterleiten. Manchmal lassen wir ja nicht die, die uns etwas angetan haben, das spüren, sondern es ist der Nächste, der uns über den Weg läuft, der kriegt dann das schmutzige Wasser ab. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir Filter werden. Dass wir wie er das auf uns nehmen und nicht einfach weitergeben. Es bei ihm abladen, bei ihm entsorgen und das, was zurückgeht oder weitergeht, dass das anders, dass das reiner, dass das sauberer ist. Jesus möchte, dass wir als gereifte Nachfolger das Böse nicht mit Bösem vergelten. Petrus schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung. Stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Es ist alles andere als einfach. Und wir können es ganz bestimmt nicht aus eigener Kraft. Aber ich glaube, das wäre das, was nötig ist, wo immer wir sind, damit es Kreise zieht, dass wir so reagieren. Dann können wir eben beten, und stehe mir bei, in diesen Herausforderungen, stehe mir bei mit deiner Kraft. Und bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Eine der gläubigen Frauen hat einen Nachbar, der für sie ganz, ganz schwierig ist. Er ist Imam einer Moschee und auch ein Modi. Das ist eigentlich ein Zauberer. Also er hat Macht. Und er hat sie einfach jetzt aufs Visier genommen, weil sie eben von ihm aus gesehen ungläubig ist. Und es vergeht kaum ein Tag, wo er nicht vor dem Haus steht und sie verflucht oder ihr auch, er schreibt auf Arabisch Dinge in den Sand. Einfach, er hat sie irgendwie als Lieblingsfeind erkoren. Und einmal kam sie aus dem Haus, er stand wieder da, hat sie verflucht und ihr dann mitten ins Gesicht gespuckt. Und ich weiß nicht, ich denke, das ist in jeder Kultur sehr demütigend. Und wir haben einfach gestaunt darüber, dass sie hat sich das abgewischt, hat sich umgedreht und ist wieder ins Haus gegangen. Nicht mit gleicher Münze zurückbezahlt, nicht irgendwie reagiert, wie es so verständlich wäre. Ich glaube, etwas von dem möchte Jesus, dass wir da, wo er uns hingestellt hat, dass wir das da sind und tun. Und das Gebet hört ja dann sehr schön auf. Und Gott erhörte sein Gebet. Mir hat jemand gesagt, kann es sein, dann, dass quasi man immer feststellen kann, wenn Gott etwas nicht erhört, man hat das alles nicht getan oder so. Ich glaube, diese Gedanken müssen wir uns nicht machen. Wir dürfen immer erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Aber ich glaube, wir dürfen es ganz besonders dann auch tun, wenn wir versuchen, seine Nachfolger zu sein, es ähnlich wie er zu machen. Dass wir glauben dürfen, dass er dann auch speziell unsere Gebete hört und erhört. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, was für ein Vorrecht, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Wie reich beschenkt sind wir, wie gesegnet sind wir als deine Kinder. Danke, dass du mit uns bist und uns helfen möchtest, dass auch wir, da wo wir sind, Segen sind. Danke, dass wir auf einer kleinen Stufe beginnen können, uns üben können darin und wieder eine Stufe weiterkommen können. Hilf uns dabei, wir bitten dich. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.